Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazit-Ausgabe am Dienstag. Wir heben einen Schatz in dieser Sendung, beziehungsweise wir schauen anderen dabei zu. In Wien wird eine Barockmalerin gefeiert, die bis dato ziemlich unbekannt war und von der jetzt immer mehr Gemälde auftauchen. Gemälde, die es wirklich in sich haben. Die Frau heißt Michalina Wautier. Eine andere Künstlerin, Melissa Kujewitsch, bekommt in diesen Tagen harschen Gegenwind zu spüren. Sie hat eine AfD-kritische Installation gemacht und wurde dafür von der Stadt Gelsenkirchen bei einem Festival ausgeladen. Tja, und in diese misslichen Zeiten passt dann auch unsere Theaterpremiere des heutigen Tages. Frei nach Peter Weiß hat Burkhard Kosminski das Stück Die Ermittlungen im Stuttgarter Landtag inszeniert. Ein langer Abend und deshalb folgt die Besprechung, ja, nicht ganz sofort in dieser Fazitausgabe. Seit 2019 richtet die Stadt Gelsenkirchen jährlich das Goldstücke-Festival aus. Ein Festival, bei dem über die Innenstadt verteilt Kunstprojekte zu erleben sind, die sich mit Licht- und lichtbasierten Medien beschäftigen. Klingt erstmal ziemlich unverfänglich, aber auch da gibt es Arbeiten mit politischer Relevanz. Eine Künstlerin, die wurde jetzt ausgeladen, schon wieder eine Ausladung, deren Installation mit dem Titel Hallender Hass sich mit AfD-Zitaten beschäftigt. Wie wir wissen, bei den jüngsten Kommunalwahlen hat die AfD in Gelsenkirchen ja hautnah hinter der SPD als stärksten Kraft abgeschnitten mit knapp 30% der Wählerstimmen. Und im Vorsitz des Kulturausschusses saßen zuvor auch schon zwei AfD-Mitglieder. Melissa Kujewitsch heißt die Künstlerin und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Kujewitsch.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Ich habe den Fall jetzt wirklich sehr verkürzt dargestellt in der Anmoderation. Vielleicht können Sie die Entwicklung noch mal etwas genauer, obgleich nicht zu lang, wenn es geht, darstellen. Sie sind ja eine Gruppe von Künstlerinnen von der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Und Sie haben die Teilnahme nach der Absage an Sie ja dann auch als Gruppe insgesamt abgesagt. Zunächst mal die Frage, wie sieht denn Ihre Arbeit Hallender Hass überhaupt aus? Was ist das?
Also das zentrale Element ist eine Wand mit dem Schriftzug Alles für Deutschland, eben diese NS-Losung. Und das ist eine Art Kulissenbau. Es sind Buchstaben darin ausgefräst und das ist mit Neonflex hinterleuchtet. Also es ist so ein Spiel zwischen dieser analogen Materialität und der Illusion einer Projektion. Es sind an der Decke 6 Beamer angebracht, die alle ein unterschiedliches Textfeld zeigen. Das sind animierte Zitate, also quasi wie wenn eine Schreibmaschine das abtippen würde, mit eben verschiedenen Zitaten von AfD-Politikern. Also in der Gesamtheit sind es circa 38. Der Raum ist rot und an den Decken sind Lautsprecher verbaut, die man nicht sieht, die eben diese eingesprochenen Zitate von AfD-Politikern ebenfalls nochmal so akustisch wiedergeben. Das heißt, man hat eine Raumklangerfahrung in dieser Installation.
Und dieses Zitat, Alles für Deutschland, ist ja ein alter SA-Slogan.
Genau, den habe ich bewusst gewählt. Er ist bekannt. Höcke war ja damit schon vor Gericht, wollte sich damit rausreden, dass er gar nichts davon wüsste. Er wüsste nicht, dass dieser Satz verboten ist. Und wir hatten ja Wahlkampf und die AfD hat unter anderem, als es um die Kanzlerschaft von Alice Weidel geht, Sätze genutzt wie Alice für Deutschland. Und wir wissen ganz genau, was damit gemeint war. Das heißt, ich rede einfach in dieser Ausstellung von der Normalisierung eben dieser rechten Sprache.
So, und dann kam die Absage vom Kulturreferat, was ja der Veranstalter ist. Mit welcher Begründung?
Der Kurator rief mich eines Tages an und hat mir gesagt, so, die Stadt hat das jetzt gesehen, also das Pressematerial, und die Arbeit sei zu kontrovers, was ich nicht nachvollziehen kann, könne aber in der Art, wie sie jetzt ist, nicht gezeigt werden.
Und da ging es explizit um Ihre Arbeit?
Da ging es wirklich nur um meine Arbeit. Also die anderen Arbeiten wurden zugelassen, wurden dann auch auf der Website bereits gelistet, standen alle da, also die gesamte HBK Saar Projektgruppe, nur mein Name fehlte.
Und Sie waren dann schon gestrichen?
Ich war schon gestrichen. Er hat mir angeboten, die Arbeit zu entschärfen. Er hat Vorschläge gemacht, wie man könnte ja weglassen, dass es sich bei den Zitaten um Zitate von AfD-Politikern handelt, oder statt der eingesprochenen Zitate könnte man ja sowas einblenden wie Fahrstuhlmusik.
Das war der Kurator der Ausstellung.
Genau, Hendrik Wendler. Und er hat das natürlich sehr bedauert, dass die Arbeit raus muss, denn er war ja auch derjenige, der die Arbeit mit kuratiert hat und ausgesucht hat. Also er hat auch mitunter die Arbeit fest in diesen gesamten Ausstellungskontext mit eingeplant. Mhm. Und natürlich kam das für mich dann nicht in Frage. Wir haben dann um eine Stellungnahme gebeten, also die gesamte Künstlergruppe mit mir zusammen, die wir dann auch bekommen haben. Und die war dann natürlich ein richtiger Schocker.
Was stand da drin?
Die Stadt Gelsenkirchen mit Referatsleitung Andrea Lamest hat geschrieben, dass nach intensiver interner Prüfung und Abwägung entschieden wurde, dass die Installation in der aktuell geplanten Form nicht mehr in das künstlerische Konzept des Festivals passt. Sagen dann so etwas wie, dass die Arbeit wegen ihres parteipolitischen Bezuges nicht vereinbar ist mit dem staatlichen Neutralitätsgebot und dass das staatliche Neutralitätsgebot hier insbesondere gilt vor dem Hintergrund, dass die Öffentlichkeitsarbeit für die Anfang Oktober gebindende Veranstaltung jetzt startet und somit in den Zeitraum vor der Stichwahl am 28.09. fällt, in dem nochmal eine erhöhte Pflicht zur parteipolitischen Neutralität besteht.
So, das kenne ich, aber das betrifft ja nicht die Kunst. Also wir haben ja immer noch den Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes zur Kunstfreiheit.
Ganz genau so ist es. Und dieses Neutralitätsgebot, das greift nicht. Und wir haben dann um eine erneute Stellungnahme gebeten, haben gesagt, okay, kontrovers, das klappt hier nicht, das staatliche Neutralitätsgebot, das funktioniert auch nicht. Wir möchten bitte eine ordentliche Begründung. Wir bieten auch an, das zu kontextualisieren. Man hätte ja dort eine Tafel aufhängen können oder ich wäre natürlich auch bereit gewesen, dort mit einem Gespräch mit den BesucherInnen in Kontakt zu treten, um zu sagen, okay, hier geht's darum. Und die restliche Gruppe hat dann gesagt, sofern meine Arbeit nicht wieder mit aufgenommen wird, muss die ganze Gruppe natürlich zurückziehen. Und so kam es, dass auch die restlichen KünstlerInnen gestrichen wurden. Wirklich kommentarlos. Und was die weitere Stellungnahme betrifft, hieß es, dass die bei der ersten Stellungnahme bleiben.
Frau Kujewitsch, Sie sind ja jetzt am Schluss an die Öffentlichkeit gegangen und haben uns gerade geschildert, dass es auch diesen, liegt uns ja auch vor, dieser umfangreiche Briefwechsel zwischen Hochschule und Referat. Das ist ja auch kein Gejammer von Ihrer Seite, was man da schriftlich liest, sondern handfeste, glasklare Argumentation mit Paragraphen. Sie hatten da vermutlich auch juristischen Beistand.
Ich habe sehr bemühte Professoren, die unseren Atelier Licht und Media, wie man das dem auch entnehmen kann, die sehr engagiert ist, die immer eng an meiner Seite gestanden haben, die Arbeit schützen. Und als Gruppe haben wir da tatsächlich geguckt, dass wir immer sauber arbeiten, dass wir alles juristisch belegen können. Und wir wollen einfach zeigen, dass die Kunstfreiheit einfach ein hohes Gebot ist. Das ist ein Gesetz und wir stehen da dahinter und wir werden da dafür kämpfen.
Ja, wie können Sie denn da jetzt weiterkämpfen? Außer, dass Sie auch jetzt eine enorme Öffentlichkeit bekommen, nicht nur durch unser Kulturmagazin Fazit. Es gab ja auch schon in anderen Sendern Berichterstattung. Welche Konsequenzen werden Sie ziehen daraus oder wie werden Sie weiter vorgehen?
Ich werde rechtliche Schritte einleiten müssen. Ich kann Zensur und Eingriff in die Kunstfreiheit natürlich nicht einfach so stehen lassen und ja, prüfe gerade rechtliche Wege. Anders wird es nicht gehen.
Mhm. Wie blicken Sie denn auf, das Kulturreferat in Gelsenkirchen? Ich meine, Gelsenkirchen hat gewählt. Die SPD hat sich auch in der Bürgermeisterwahl, in der OB-Wahl noch knapp durchsetzen können. Ja. Also diese Stadt ist ja nicht in der Hand der AfD.
Nein. Und mir macht das Angst, wenn ich ehrlich bin, weil es muss möglich sein, dass sich demokratische Parteien gegen den Rechtsdruck wehren. Und so wie sich das für mich liest, ist die Stadt Gelsenkirchen vor dem Rechtsdruck eingeknickt. Weil die Ausstellungseröffnung ist ja erst am Donnerstag, das heißt nach den Stichwahlen. Und zum Zeitpunkt meiner Einladung stand es ja nicht mal zur Debatte, da wusste man ja noch nicht mal, ob es eine Stichwahl geben würde. Und dann so zu argumentieren, zeigt mir persönlich jetzt, dass man eben Angst hat, sich mit der AfD weiter auseinanderzusetzen, vor eben dadurch, dass sie noch mehr an Macht gewonnen hat. Ich meine, die haben jetzt 20 Sitze und das ist sehr, sehr viel. Und ich erwarte natürlich von einem Kulturamt und von den dort regierenden demokratischen Parteien, dass sie da aufstehen und sagen, nein, wir zeigen Kunst, wir stehen hinter der Kunstfreiheit und wir verteidigen Kunst.
Die Künstlerin Melissa Kujewitsch wurde ausgeladen beim Goldstücke-Festival in Gelsenkirchen mit ihrem Werk Hallender Hass, das sich mit der Sprache der AfD beschäftigt. Ja, und so wie die Kunstwelt politischen Druck inzwischen ziemlich oft zu spüren bekommt, so nutzt sie natürlich weiterhin ihre Freiheit, solange sie noch existiert, den Umbruch zu thematisieren. Kaum zufällig kommt jetzt wieder die Ermittlung von Peter Weiß auf die Bühne. Peter Weiß nahm ja in den 60er Jahren als Zuschauer am ersten Auschwitz-Prozess teil und hat später aus den Protokollen die Ermittlung gemacht. Eines der erfolgreichsten deutschen Theaterstücke der Nachkriegszeit, in Ost wie in West. Das Stück war in der Nachkriegszeit, ja, wie gesagt, sehr erfolgreich. Jetzt hat das Schauspiel Stuttgart die Ermittlung auf den Plan genommen. Immer noch oder gerade wieder ein Text, der einem durch Mark und Bein geht.
Boger war der Leitende.
Wurde das Krematorium durch die Sprengung vernichtet?
Durch die Sprengung von 4 Pulverfässern explodierte das ganze Gebäude und brannte nieder.
Was geschah mit den übrigen Krematorien?
Diese wurden kurze Zeit später durch die Lagerbesatzung selber gesprengt, da die Front näher rückte.
Herr Zeuge, halten Sie es für möglich, dass der Adjutant des Lagerkommandanten nicht über die Vorkommnisse in den Krematorien unterrichtet war?
Ich halte das für unmöglich.
Peter Weiß, die Ermittlung in Stuttgart. Nicht am Schauspielhaus auf der Bühne, sondern im Stuttgarter Landtag zu sehen und an anderen öffentlichen Orten. Unser Kritiker Björn Heyer war dort. Herr Heyer, es hat ja auch die Landtagspräsidentin gesprochen heute Abend. Fangen wir vielleicht mal an damit, mit der politischen Rede.
Ja, die begann sehr präsidial, könnte man sagen. Sie hat betont, dass der heutige Abend ja im Zeichen einer, wenn man so will, Sprachfindung steht. Das war ja auch der Ansatz von Peter Weiß, zu sagen, er will etwas schaffen, womit eine Sprache gefunden wird für das, was man eigentlich nicht mehr sprachlich fassen kann, für diesen gigantischen Abgrund der Inhumanität des Holocaust. Aber dann nimmt diese Rede doch, finde ich, am Schluss eine etwas problematische Wendung. Da betont sie nämlich, dass es ja bisher einen Konsens gab zwischen den Parteien SPD, CDU, Grüne und FDP, was die Weiterentwicklung der politischen Bildung anbetrifft und damit auch der Gedenkkultur. Und ich finde schon bemerkenswert, dass sie in dem Moment die AfD auslässt. Es sind ja auch Vertreter übrigens der AfD anwesend gewesen. Und damit ja auch eine Aussage formuliert. Eine Aussage, die meines Erachtens schwierig ist, weil sie trägt dem Grauen, was wir danach sehen, hören und erfahren werden. Und es ist markerschütternd. Dem trägt das nicht Rechnung. Also insofern finde ich da eigentlich eine ziemlich unglückliche Rede zu Beginn.
Also Sie meinen, dass sozusagen eine zu enge Verbindung der Gegenwart zur Vergangenheit hergestellt wird.
Das würde ich schon sagen, weil das, was wir dann zu hören bekommen, ist tatsächlich einmalig. In all den Geschichten, in all diesen Erfahrungsberichten, die da kommen.
Ja. Peter Weiß, die Ermittlung wurde an 15 Theatern gleichzeitig uraufgeführt. Ein Stück, das ja auch ganz stark diese Beihilfe zum Massenmord thematisiert. Weiß hat das in 11 sogenannten Gesängen konzipiert. Wie ist das denn in dieser Stuttgarter Inszenierung im Landtag heute gewesen?
Ja, also allein der Ort ist natürlich in diesem Sinne schon eindrucksvoll. Ist ein Ort der Demokratie, des Staatmachens, des Austausches, der Rechtsstaatlichkeit, also ein hochsymbolischer Ort. Und Burkhard Kosminski, der Regisseur, hat sich dazu entschieden, eigentlich sehr eng an der historischen Vorlage zu inszenieren. Es ist im Grunde genommen fast schon Antitheater, weil nur das Wort und die Berichte im Vordergrund stehen. Die Schauspieler tauchen in die historischen Rollen ein. Sie spielen wechselnd Täter und Opfer, wechseln dann auch die Bänke. Darauf kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen, warum das so ist. Sie tragen diese Geschichten vor, meistens am Rednerpult vorne. Und darüber sitzt dann quasi die Richterin und links und rechts dann jeweils die Verteidigung bzw. die Anklage. Ja, und unter diesen Berichten, ich habe es ja schon angedeutet, das ist unfassbar, man ist eigentlich beklommen wie nach einem Requiem. Wir hören die Geschichte von der sogenannten Boga-Schaukel, also einer Maschine, an der die Menschen aufgehängt wurden und zu Tode geprügelt wurden. Wir hören die Geschichte eines Kindes, das an den Füßen genommen worden ist und mit dem Kopf gegen die Mauer geschlagen worden ist. Und eine der Insassen musste dann das Blut entfernen. Wir hören über die Mengele-Experimente, den die Kinder ja noch als Onkel bezeichnet haben und der sich später getötet hat, wie Schwangeren in die Gebärmutter zementartige Flüssigkeiten eingeführt worden sind.
Kaum auszuhalten.
Und man kann es, ja, es ist tatsächlich unerträglich. Und es ist aber an diesem Abend und in diesem Stück auch richtig und wichtig, das nochmal wirklich ins Gedenken zu rufen und diese historische Wirklichkeit nochmal in unser aller Gedächtnis auch zu rufen, ja.
Ja, und jetzt stelle ich mir vor, in so einem Landtags, in so einem Saal, der vermutlich ja auch gar nicht abgedunkelt ist wie so ein Theater, wo man sich auch quasi nicht auf sich selbst so zurückziehen kann, weil alles immer zu sehen ist. Also war es hell und was war das für eine Atmosphäre im Publikum?
Ja, also der ganze Raum war erhellt. Das Publikum ist im Sinne dieses sehr demokratischen Ansatzes auch Teil der Inszenierung, weil wir zugleich auch das Gerichtspublikum irgendwie sind. Wir nehmen teil an dieser großen Protokollierung. Man sieht auch im Hintergrund sind zwei Bildschirme über den Bänken zu sehen, wo normalerweise die Regierung sitzt. Und da ist eine Schreibmaschine abgebildet. Die führt durch die Kapitel und die Gesänge. Die Schreibmaschine als Symbol natürlich des Archivs, des Festhaltens, des Erinnerns. Und das Publikum ist auch permanent in so einer ganz starken Aufmerksamkeit, eigentlich wie bei einer Totenmesse, hatte ich schon gesagt. Man könnte eine Nadel hören, die irgendwie auf den Boden fällt. Und man verfolgt das Ganze sehr aufmerksam und beginnt dann auch zu überlegen, ich hatte es ja schon angedeutet, warum wechseln die eigentlich die Bänke? Also warum ist einmal jemand Täter und dann Opfer? Es gibt natürlich, und das ist die Stärke des Textes und der Inszenierung, es gibt natürlich, ja, die Sadisten, es gibt die Mitläufer, die wir alle kennen. Und es gibt aber auch die Figuren, die sozusagen dazwischen stehen. Also die Inhaftierten, die Deportierten, die quasi sich hochgearbeitet haben und um zu überleben irgendwelche Bütteldienste machen, aber selbst dann auch irgendwie mitbeteiligt sind an dieser Tötungsmaschinerie. Oder die Ärzte, die dann entscheiden müssen unter Druck, wen selektieren sie und wem schenken sie das Leben. Da ist eine dabei, die sagt, sie hat tendenziell versucht, eigentlich den Widerstandskämpfern das Leben zu schenken und sie war permanent in diesem Dilemmata. Und das sind Figuren, die so eine Grauzone haben. Und ich glaube, deswegen lässt Kosminski die auch hin und her wechseln, weil es nicht immer bei allen ganz klar ist, wie man mit diesen Kategorien operieren kann.
Und eigentlich wird man selbst als Zuschauerin ja dann auch zu Peter Weiß, ne? Der ja eben auch Zeuge dieses Prozesses war damals.
Ja, so ist es, ne? Und ich glaube, dass Burkhard Kosminski hält das auch in der historischen Kulisse gewissermaßen. Also die Spieler tragen alle so Kleidung aus diesen Jahren, so grün, ockerfarben, so alte Brillen und so weiter. Also man ist auch in diese historische Realität hineinversetzt, an der man teilnimmt. Es ist auch zukünftig geplant, das noch an anderen Orten in Stuttgart stattfinden zu lassen, unter anderem auch in einem Gericht. Das hat der Intendant eben noch mal in seinem Nachwort auch gesagt. Und ich finde diesen Ansatz sehr überzeugend, weil er den Grundgedanken von Peter Weiß in Bezug auf das Publikum aufgreift, nämlich das Ganze als einen demokratischen Akt zu zeigen. Deswegen sind wir in diesem Plenum anwesend, deswegen sind wir in diesen Orten anwesend, wo eigentlich Demokratie ausgeübt werden soll. Insofern ein Theater mit höchst minimalistischen Mitteln, aber unglaublich stark überzeugend. Und ja, Eleos und Phobos, Mitleid und Furcht im Sinne der ganz klassischen Tragödientheorie.
Die Ermittlung von Peter Weiß in einer Inszenierung des Schauspiels Stuttgart an öffentlichen Orten wie zum Beispiel dem Landtag und für uns für Fazit war dabei Björn Heyer. Ihnen ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ingmar Bergman war einer der prägendsten Regisseure des Autorenkinos mit seinem direkten Blick gerade auch auf Beziehungen. Man hat sein Werk in den letzten Jahren wiederentdeckt, zum Beispiel in der Hollywood-Produktion Szenen einer Ehe mit Oscar Isaac und Jessica Chastain. Und jetzt gibt es ja auch die Serie Faithless auf Arte nach dem Film Die Treulosen, der wiederum auf einem Drehbuch von Ingmar Bergman beruht und von seiner ehemaligen Partnerin Liv Ullmann verfilmt wurde. Simone Schlosser hat sich die Serie angeschaut. Außerdem gibt's im Streaming auch noch einen Hollywood-Star, der sich hinter einer Maske versteckt und einen alten Football-Witz neu aufleben lässt.
Manche Erkenntnis kommt spät im Leben. Nicht selten zu spät. Auch in der Serie Faithless entgehen die Figuren nur knapp der Tragödie, um dann am Ende doch noch zu erkennen, wer sie füreinander sind und wie es schon viel früher hätte sein können. Wären sie nicht geblendet gewesen von Eitelkeit, Neid und Selbstsucht. Besonders die beiden Männer. Faithless erzählt eine Dreiecksgeschichte zwischen dem Regisseur David, seinem besten Freund Markus, ein Jazzmusiker, und dessen Ehefrau Marianne, die wiederum Schauspielerin ist. Während es im Original allein um die Perspektive von David geht, wechselt die Serie zwischen den verschiedenen Figuren und erzählt eine komplexe Geschichte aus Liebe, Leidenschaft und Verrat, in der besonders die Männer nicht gut wegkommen.
Marianne? Mhm. Dieser Kuss im Auto, am Flughafen.
Mhm. Was ist damit?
Ich möchte mich dafür entschuldigen.
Vergiss es.
Du hattest mich so angesehen.
Ingmar Bergman hat die Geschichte einst angelehnt an eine persönliche Erfahrung. Es beginnt mit der Rückkehr von David. Jahrelang hat er in London gelebt, doch seine Ehe ist zerbrochen und die Kinder sieht er kaum noch. Markus und Marianne dagegen wirken glücklich. Sie haben ein großes Haus, eine begabte Tochter, die nicht mehr ganz Kind ist, aber auch noch nicht Teenager. Die Familie verbringt viel Zeit mit David. Marianne hilft ihm bei einem Film, er gibt ihr dafür die Hauptrolle. Während der Dreharbeiten kommen sie sich näher. Erst zögerlich, darum bemüht zu widerstehen, besonders Marianne, schließlich beginnen sie eine Affäre. Parallel dazu erzählt die Serie Jahre später von einem Wiedersehen im Alter.
Diese alte Haut, die sich mit den Jahren auf dich gelegt hat, lässt einen irgendwie glauben, du hättest etwas dazugelernt. Aber du bist immer noch derselbe Idiot.
Die Serie ist keine typische Dreiecksgeschichte. Es ist vor allem die Geschichte zweier Männer, die scheinbar um die gleiche Frau buhlen, aber am Ende geht es ihnen vor allem um sich. Der eine wird nur durch ihre Hilfe zum Künstler, missbraucht aber seinen Einfluss auf sie. Der andere kann nicht ertragen, von ihr verlassen zu werden und rächt sich auf unverzeihliche Weise. Gespiegelt wird die Entwicklung in der Figur der Tochter. Anfangs beneidet man sie noch für ihre schönen, liberalen Eltern, doch erkennen diese nicht, wie der Freiraum zum Gefängnis wird und es am Ende die Tochter ist, die sich am meisten verliert. Eine Geschichte ganz im Stil von Ingmar Bergman. Elegant, betörend und erschreckend aktuell. Über den toxischen Einfluss ego-getriebener Männlichkeit.
Er hat's noch drauf. Das ist Wahnsinn.
Apropos Männlichkeit. Der Schauspieler Glenn Powell ist der neue Star in Hollywood. Er war neben Tom Cruise zu sehen, hat mit Richard Linklater gearbeitet und dank ihm gilt die Rom-Com wieder als sexy. Fast jedes große Hollywood-Magazin hat ihm inzwischen ein Porträt gewidmet. Dabei war er längst über 30 und seit 15 Jahren im Geschäft, als der Erfolg endlich einsetzte. Ausgerechnet dieser Glenn Powell hat jetzt eine Serie gemacht, in der er den großen Teil der Zeit nicht zu erkennen ist. Glenn Powell spielt Russ Holiday, einen gecancelten Footballstar, der sich nicht damit abfinden möchte, dass seine Karriere zu Ende ist, sondern sich in Verkleidung und unter falschem Namen in ein Team einschleust.
Ich werde eine Mrs. Doubtfire, aber im Football.
Willst du dich anmelden? Gut, wie heißt du?
Chad.
Dein Nachname?
Wie bitte?
Die Prämisse dieser Serie ist absurd, aber inspiriert von realen Ereignissen. Oder besser gesagt, einem realen Sketch. Der ehemalige Quarterback Eli Manning, der die Serie mitproduziert hat, hat genau das einmal gemacht. Er hat sich verkleidet, an einem offenen Training teilgenommen und alle Anwesenden beeindruckt. Ähnlich läuft es auch für Chad Powers. Er bekommt den Platz im Team und ist fortan damit beschäftigt, dass seine Prothese nicht verrutscht. Außerdem muss er sich eine Geschichte überlegen, woher dieser Chad Powers kommt und warum er derart gut spielen kann.
Lass ihn in die Endzone fliegen! Woo! Wer ist der Kerl?
Der ist irgendwie extrem hässlich.
Chad Powers ist eine dieser Serien, bei der man nicht weiß, ob man lachen soll, weil es einfach zu dämlich ist. Ein bisschen hat man das Gefühl, dass die Macher einfach so viel Spaß daran hatten, den Schönling Glenn Powell mal anders zu zeigen, dass sie darüber die Geschichte vergessen haben. oder zumindest ihren Figuren etwas mehr Tiefe zu geben. Aber eine lustige Idee allein macht eben noch lange keine gute Serie.
Chad Power läuft ab morgen auf Disney Plus und die andere Serie, die Simone Schlosser vorgestellt hat, ist Faithless und die ist zu sehen auf Arte.
$55 Milliarden, so viel zahlt ein Konsortium für die Übernahme des US-amerikanischen Computerspieleherstellers Electronic Arts, kurz EA. Käufer sind nach Unternehmensangaben unter anderem der saudische Staatsfonds PIF und die Investmentfirma Affinity Partners des Schwiegersohns von US-Präsident Trump, Jared Kushner. Beobachter sprechen von einem der größten Geschäfte der Branche. Es ist demnach die teuerste Übernahme, die je mit privatem Beteiligungskapital finanziert wurde. Electronic Arts ist vor allem für Sportgames bekannt, aber auch für Kampfspiele wie Battlefield oder das Autorennen Need for Speed. 30 Kisten voller Geschichte zur Kolonialherrschaft und zum Kampf gegen die Apartheid. Ihr umfangreiches Afrika-Archiv hat die Stadt Bremen jetzt auf den Weg nach Namibia gebracht. Laut der Hansestadt werden die Dokumente per Schiff transportiert und sollen im Oktober in der Partnerstadt Windhoek ankommen. Damit werde wichtiges Kulturgut nach Namibia zurückgeführt, so der Bremer Senat. Das Archiv enthält den Angaben zufolge historische Bücher sowie Foto- und Videodokumentationen. Als Deutsch-Südwestafrika stand das Land von 1884 bis 1915 unter deutscher Herrschaft. Nach dem Ersten Weltkrieg gelangte es unter die Kontrolle Südafrikas. 1990 wurde Namibia unabhängig. Der Satiriker Christian Ehring bekommt den Deutschen Kabarettpreis. Ehring moderiert das ARD-Satiremagazin Extra 3. Er stehe für Kabarett mit Haltung und in seinen Programmen schimmere stets die Hoffnung durch, die Welt durch das eigene Handeln zu einem besseren Ort machen zu können, so die Preisgeber. Der Deutsche Kabarettpreis wurde 1991 vom Nürnberger Burgtheater ins Leben gerufen. Geehrt wurden schon prominente Kabarettistinnen und Kabarettisten wie Luise Kinseher, Max Uthoff oder Josef Hader. Die Preisverleihung findet im Januar in Nürnberg statt. Die Hamburger Schauspielerin Marlene Dickhoff ist tot. Wie das Deutsche Schauspielhaus Hamburg mitteilte, starb Dickhoff bereits am 25. September im Alter von 87 Jahren. Das Theater, an dem sie 35 Jahre lang spielte, würdigte die Schauspielerin als eine herausragende Größe. Ihren Figuren habe Dickhoff stets ein Geheimnis, etwas Unergründliches bewahrt, schreibt das Schauspielhaus in seinem Nachruf. Bei allem zugeneigten Ernst für ihre Figuren habe sie auch ein großes Bewusstsein für deren Komik gehabt. Während ihrer langen Karriere spielte Dickhoff außerdem an den Staatstheatern in Hannover und Stuttgart sowie am Schauspiel Frankfurt und arbeitete unter Regiegrößen wie Luc Bondy, Hans Neuenfels und Peter Zadek.
Manchmal tauchen sie auf wie aus dem Nichts, vergessene Namen, Bilder, denen keine Beachtung geschenkt wurde, Frauen, denen plötzlich eine geradezu unsägliche Leistung zugeschrieben wird. Und manchmal dauert das Jahrhunderte. Das trifft zu auf die flämische Barockmalerin Michaelina Vautier. Sie lebte im 17. Jahrhundert und ihr Kunstschaffen wurde anscheinend anderen Menschen, männlichen Malern zugeschrieben. Doch seit 2-3 Jahrzehnten ist die Kunstgeschichte dieser Frau und ihrem Werk auf der Spur und das Kunsthistorische Museum in Wien widmet Michaelina Vautier seine große Herbstausstellung. Jonathan Fein ist Generaldirektor des Museums und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Hallo und guten Abend nach Wien.
Schönen guten Abend.
Herr Fein, Michaelina Vautier, das ist ein Name, den ich noch nie gehört habe. Wer war diese Frau?
Die war eine Frau, von der wir ganz, ganz wenig wissen, weil nach ihrem Tod ist ihr Testament verbrannt in einem Brand in Brüssel und es gibt ganz, ganz wenige Hinweise auf sie und auf ihr Leben. Aber die großen Quellen zu ihr sind natürlich ihre Bilder und die offenbaren, die zeigen eine sehr gebildete Frau, eine Frau, die sehr viel Humor hatte, die sehr intelligent gewesen ist und eine große Künstlerin war.
Diese Gemälde vermitteln selbst im Internet etwas absolut Besonderes, das ich für mich jetzt noch nicht so richtig ergründen konnte auf die Schnelle. Aber aufgefallen sind mir die Blicke. Es sind so ganz scharfe, besondere Blicke.
Ja, die hat einen wunderbaren Sinn, Menschen darzustellen. Also im Gegensatz zu viele von ihren männlichen Zeitgenossen konnte sie wirklich, also die Persönlichkeit eines Menschen in ihren Bildern wirklich gut zur Geltung bringen. Also die hat das einfach wunderbar auf den Punkt gebracht. Es sind keine Typen, es sind Personen. Und es sind Personen, wie man sie auf der Straße begegnen könnte oder vielleicht in einem Kaffeehaus. Und das macht sie ganz besonders.
Mhm. Sind es auch andere Thematiken? Also es gibt ja auch eine Serie, die heißt Die Fünf Sinne. Ist, glaube ich, relativ neu aufgetaucht und ein Bild davon ist ein Junge, der in ein Brot beißt. Auch da irgendwie dieser Blick dieses Jungen, der quasi den Betrachter, die Betrachterin so anschaut. Aber auch die Thematik, die fünf Sinne, ist ja was relativ Ungewöhnliches, oder?
Also es ist ein beliebtes Thema im 17. Jahrhundert geworden. Wir haben immer gedacht, dass die Michelina eigentlich von anderen da quasi abgeschrieben, in Anführungsstrichen, hat. Aber jetzt sehen wir, dass sie eine der ersten war, die diese Thematik aufgreift. Das heißt, die ist die Erfinderin von dieser Thematik und die anderen haben sie kopiert. Dafür müssen wir jetzt die Kunstgeschichte umschreiben. Aber Sie haben völlig recht. Also sie fängt diese Blicke wahnsinnig gut und man schaut auf Bilder, die auf einer ganz ungewöhnlichen Weise diese Sinne aufgreifen. Also in jedem Bild ist was ganz Unangenehmes zu spüren. Zum Beispiel, wie ein Junge eine Blockflöte also spielt oder ein verfaultes Ei oder wie ein Junge sich geschnitten hat, also beim Arbeiten oder wie ein anderer sehr junger Mann eigentlich mit Brillen eigentlich versucht, unterschiedliche Sachen, die er in seiner Hand hält, zu sehen. Und das heißt also, das Unschöne dabei wird thematisiert, das Schmerzhafte dabei. Und damit bringt sie eigentlich das Thema sehr, sehr gut zum Ausdruck.
Mhm. Dann gibt es ein sehr, sehr großes Gemälde, der Triumph des Bacchus. Ja, da würde ich sagen, so in der Barockmalerei typisch geht es natürlich auch da um Körper und Körper in Bewegung, Komposition, so das voluminöse Ausbilden von Muskeln, von Fleisch. Was würden Sie sagen, kennzeichnet da den Umgang von Michaelina Vautier?
Als Frau und als Künstlerin hätte es ganz, ganz wenige Gelegenheiten gegeben, nackte Männer zu beobachten, außerhalb von vielleicht dem Schlafzimmer. Aber die Vautier hat hier also das Thema von nackten Männerkörpern also zu ihrem eigen gemacht. Und wir vermuten, die hat also diese Körper in dem Atelier ihres Bruders Charles Vautier also gesehen. Die hat natürlich auch Radierungen und Stiche gesehen und hat die beobachtet. Und die hat wahrscheinlich als erste Frau in der Kunstgeschichte nackte Männer gemalt und die in ihr größtes Bild, vielleicht ihr Hauptwerk, zum Thema gemacht.
Sie durfte nicht in Ateliers Aktmalerei betreiben, ne? Das war wohl Frauen versperrt.
Frauen hätten irrsinnige Probleme gehabt, wenn sie in Ateliers versucht hätten, nackte Männer zu sehen. Wir gehen davon aus, dass sie also zugeschaut hat, wie nackte Männer in dem Atelier ihres Bruders vielleicht zu sehen gewesen wäre. Mhm.
Jetzt wird von diesem Bild der Triumph des Bacchus ja auch gesagt, okay, da gibt es seitlich so eine Frau, die eben auch so aus dem Bild herausblickt und die auch so eine entblößte Brust hat, was wohl ungewöhnlich ist. Und da habe ich irgendwie so gedacht, okay, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber was mir dann tatsächlich aufgefallen ist, da müssen Sie mir vielleicht mal helfen, das einzuordnen. Also diese Frau, die hat ja recht kleine Brüste. Der Hauptakt des Bildes, Bacchus hingegen, der hat als Mann recht große Brüste und auch ausladende Hüften. Also man könnte vielleicht auch sagen, der ist irgendwie androgyn in dieser tänzerischen Haltung sowieso. Ist das ein barockes Schönheitsideal oder ist das vielleicht auch typisch Michaelina Vautier?
Also ich glaube, die Michaelina Vautier hat mit dieser Figur ein Selbstbildnis gemalt. Denn wenn man das Selbstbildnis von ihr, das in der Galerie neben dem Triumph von Bacchus hängt, sich anschaut, sieht man, dass die Gesichter wirklich nicht nur ähnlich sind, sondern wirklich überraschend, also das gleiche Gesicht sind. Aber ich glaube, die hat sich nicht als Bacchantin dargestellt, sondern als Amazonin. Das heißt also, die ist da mit ihrer kämpferischen Stärke da dargestellt und nicht als nur eine Person, die dem sehr korpulenten Bacchus folgt.
Jetzt zeigen Sie 31 Werke von ihr in der Ausstellung. Da denkt man erstmal, aha, das ist gar nicht so viel. Liegt es daran, dass man weiter auf der Suche ist nach Gemälden von ihr und da noch mehr auftauchen kann und wird?
Fast täglich lernen wir Neues und wir kennen keine Werke aus den letzten 20 Jahren ihres Lebens. Das heißt, es muss andere Werke von ihr geben. Und ich glaube, mit dieser Ausstellung also wird die Suche jetzt nochmal also losgehen. Also Leute werden die alten Bestände in Museen, in Privatsammlungen durchkämmen und schauen, ist es möglich, dass dieses Bild ein Mikalina Vautier-Bild ist oder nicht. Wir haben sehr viel noch zu lernen und wir werden, glaube ich, sehr, sehr große Überraschungen also vor uns haben.
Wie schwierig war es denn überhaupt, die Werke zu organisieren für die Schau? Wo waren die?
Die sind gestreut. Also die sind in vielen Sammlungen in Belgien. Da sind einige, die inzwischen in Privatsammlungen sind. Einige, die in anderen Museen sich befinden. Also die Werke, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, sind meistens in die USA verkauft worden. Das war eine Arbeit. Das war sehr viel Überzeugungsarbeit. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir, und ich muss jetzt an dieser Stelle die Kuratorin dieser Ausstellung erwähnen, die Dr. Gerlinda Gruber, die nicht zur Eröffnung kommen konnte aus gesundheitlichen Gründen, aber die wirklich leidenschaftlich seit Jahrzehnten auf der Spur von Mikalina Vautier ist, mit den Sammlern gesprochen hatte, konnte sie, glaube ich, mit ihrer Leidenschaft und mit ihrer Überzeugung sie auch dazu bringen, die Bilder nach Wien zu verleihen.
Jonathan Fein über die Herbstausstellung im Kunsthistorischen Museum über Mikalina Vautier. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Dankeschön. Schönen Abend noch.
12 Jahre lang hat Peter Limburg die Deutsche Welle geleitet, den deutschen Auslandsrundfunk, der weltweit in über 30 Sprachen unterwegs ist, vom Staat bezahlt und unabhängig organisiert. Denn heute war sein letzter Arbeitstag als Intendant. Er geht jetzt in Rente. Christoph Sterz aus unserer Medienredaktion. Die Medienlandschaft ist ja überall im Wandel und das betrifft natürlich auch die Auslandsberichterstattung und die Deutsche Welle. Welche Pflöcke hat denn Peter Limburg in seiner Amtszeit eingeschlagen?
So einige. Und zwar war das wahrscheinlich auch die Idee damals, als man ihn geholt hat, als die Deutsche Welle da jemand von ganz außen bekommen hat, dass der so richtig was verändert. Peter Limburg, der war nämlich bis dahin vor allem bekannt als Privatfernsehmann, hat für ProSiebenSat.1 den Nachrichtensender N24 aufgebaut, hat auch selbst die Nachrichten dann moderiert bei Sat.1 und mehrere Kanzlerduelle. Spätestens davon kennt man ihn wahrscheinlich. Und dann kam er 2013 zur Deutschen Welle nach Bonn. Das ist ja schon ziemlich großer Medientanker, so weltweit um die 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus über 90 Nationen. Und da hat Limburg unter anderem dafür gesorgt, dass sich die Deutsche Welle mehr auf große Fremdsprachen fokussiert und auch darauf, die Perspektive einer liberalen Demokratie und auch die deutsche Sicht auf die Welt in genau diese Welt zu bringen.
Und wie genau hat er das gemacht und wie genau hat das die Deutsche Welle gemacht?
Er hat vor allem das deutsche Programm abgeschafft. Online gibt's immer noch Inhalte auf Deutsch, aber früher gab's ja so einen richtig deutschen Fernsehsender von der Deutschen Welle. Und da hat Limburg gesagt, nö, also wir brauchen einerseits mehr multimediale Inhalte in vielen verschiedenen Sprachen, in 32 insgesamt. Und andererseits sollten wir uns fokussieren auf einen 24-Stunden-Nachrichtensender auf Englisch für ein weltweites Publikum. Ja, und genau diese Neuausrichtung hat Limburg dann eben über die Jahre vorangetrieben und dann wurde eben der deutsche Fernsehkanal abgeschafft.
Und hat er dafür auch noch Geld eingesammelt bei der Bundesregierung?
Ja, und das ist wirklich ein interessanter Punkt zu seiner Amtszeit. Also er hat wirklich ziemlich viel eingesammelt im Vergleich zu dem, was die Deutsche Welle vor ihm gekriegt hat. Man muss wissen, die Deutsche Welle, die kriegt anders als ARD, ZDF und wir vom Deutschlandradio kein Geld aus dem Rundfunkbeitrag, sondern die kriegt das direkt aus Steuergeldern aus dem Bundeshaushalt. Und das waren vor gut 10 Jahren noch so um die 280 Millionen Euro pro Jahr. Und inzwischen sind das aber über 400 Millionen Euro, also wirklich mehr Geld. Und das sorgt halt dafür, dass einerseits es noch viele verschiedene Sprachen geben kann bei der Deutschen Welle, auch in vielen Ländern ganz klassisch im Radio. Und dass gleichzeitig eben so ein Hochglanznachrichtensender wie das englische DW drin ist und auch noch zwei weitere 24-Stunden-Sender auf Spanisch und Arabisch.
Ja, das klingt doch alles nach einer ziemlichen Erfolgsgeschichte und vermutlich auch gutem, ja, Verhandlungsgeschick.
Genau, und mit Blick auf die Zahlen ist das auch eine Erfolgsgeschichte. Die Reichweite der Deutschen Welle hat stark zugenommen. Jede Woche erreichen die nach eigenen Angaben über 300 Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Und damit werden auch viele Leute in Ländern erreicht, in denen die Pressefreiheit stark eingeschränkt ist. Das passt aber natürlich den Machthabern in diesen Ländern häufig nicht, weswegen die Deutsche Welle es zum Beispiel in Russland wirklich sehr schwer hat. Da darf sie seit 3 Jahren nicht mehr senden, hat auch kein Korrespondentenbüro mehr. Und weil Desinformationen, also gezielt veröffentlichte Falschinformationen, ein immer größeres Thema sind und werden und das natürlich wegen künstlicher Intelligenz auch noch mehr wird und angesichts der Tatsache, dass die Trump-Regierung in den USA de facto die eigenen Auslandssender komplett zugemacht hat, ist das schwer für die Deutsche Welle durchzudringen und dafür reicht dann aber auch dieses gestiegene Budget noch nicht mal.
Zumal das wahrscheinlich auch intern schon schwer ist, so einen großen Laden zusammenzuhalten und mit so vielen unterschiedlichen Redaktionen aus aller Welt.
Das ist so. Und das ist Peter Limburg auch wirklich auf die Füße gefallen. Vor 5 Jahren gab es zum Beispiel Vorwürfe von über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Betriebsklima und zur Führungskultur. Da ging es zum Beispiel um den Vorwurf von autoritären Strukturen und um übergriffiges Verhalten. Das sind ja schon wirklich schwere Vorwürfe. Und er musste sich da vorwerfen lassen, dass er zu spät gehandelt hat, beziehungsweise das nicht ausreichend aufgearbeitet hat. Und dann gab es auch noch so einen Antisemitismusfall, beziehungsweise mehrere in der Arabisch-Redaktion. Da hat sich die Deutsche Welle von 5 Personen getrennt, die sich wohl antisemitisch geäußert haben. Und dann gab es auch noch ganz grundsätzliche Vorwürfe an Limburg, dass er nämlich nicht transparent genug sei oder dass er aus Zitat Großmannssucht auf einen englischsprachigen Breaking News Sender gesetzt habe, ohne dass der jemals zum Beispiel ernsthaft konkurrieren könnte mit sowas wie der britischen BBC, die auch ein entsprechendes Angebot hat.
Ja, wobei die Deutsche Welle doch unter Limburg wirklich, kann man schon sagen, gewachsen ist.
Das stimmt, aber nicht überall. Wir haben ja schon über das deutsche Programm gesprochen, ne? Das gibt es ja nicht mehr im Fernsehen. Und es sind neben diesem Fernsehsender noch andere Angebote eingestellt worden. Zum Beispiel auf Bengalisch oder Portugiesisch für Afrika. Also alles so Richtung größere Sprachen ist das gegangen. Und Limburg musste auch in den letzten Jahren mit Verweis auf gestiegene Kosten wirklich massiv kürzen. Zum Beispiel in der Sportredaktion, bei Kultur und Wirtschaft. Und da hat ihm der Personalrat dann auch Führungsversagen vorgeworfen. Angesichts der Tatsache, dass da plötzlich ein Loch von mehreren Millionen Euro war, obwohl die Bundesregierung ja immer mehr Geld reingesteckt hat in die Deutsche Welle. Genau, und das heißt, komplett lupenrein ist die Bilanz von Peter Limburg nicht, bevor er dann jetzt in Rente geht und seine Nachfolgerin Barbara Massing übernimmt, die übrigens das Haus anders als Limburg am Anfang auf jeden Fall schon gut kennt. Die ist nämlich schon seit über 10 Jahren im Dienst, bisher als Verwaltungschefin bei der Deutschen Welle.
Mein Kollege Christoph Sterz, über 12 Jahre Peter Limburg als Intendant der Deutschen Welle. Eine Bilanz war das. Vielen Dank, Christoph.
Gerne.
Und wir kommen zur Kulturpresseschau hier bei Fazit heute mit Gregor Sander.
Können Biografien das Leben ändern? Also das des Biografierten im Nachhinein? Tilman Krause von der Tageszeitung Die Welt vermutet das, wenn er titelt: Als erster Biograf legt Tilman Lahme den Fokus ganz auf die Homosexualität Thomas Manns. Aber, so fragt Krause die vielen Biografen vor Lahme, was wurde da weggelassen und warum? Nun, etwas flapsig könnte man antworten, das Schwulsein, und für das Warum hat der Weltautor die folgende Erklärung. Thomas Mann hat seine wahre erotische Sehnsucht so gezeigt, dass man schon ein Erkenntnisinteresse daran haben muss, sie zu sehen. Und dieses Interesse hatten die lieben Deutschen eben lange nicht, haben manche noch immer nicht, wie sie es ja auch bei Friedrich dem Großen oder Walter Rathenau nicht haben. Das Geschichtsmächtige darf halt nicht schwul sein. Thomas Mann aber, so ist sich Tilman Krause mit dem Thomas-Mann-Biografen Tilman Lahme einig, hätte gar nichts gegen ein Outing nach dem Tod gehabt und drückte das auch mit den folgenden Worten aus. Heitere Entdeckung dann in Gottes Namen. Es kenne mich die Welt, aber erst, wenn alles tot ist. Dieses lückenhafte Erzählen einer Person irritiert uns hier, weil gerade in den Feuilletons von Mittwoch noch von anderen Biografien die Rede ist. Der Berliner Tagesspiegel etwa bespricht ganzseitig eine über Robert Walser. Aber warum schreibt man die überhaupt auf 536 Seiten? Susan Baranowski, Professorin an der Columbia University in New York, hat 7 Bücher von Walser ins Englische übersetzt und empfand sich schließlich als dessen Bauchrednerin. Sie will das Bild eines skurrilen Außenseiters gerade rücken, ein Porträt des Künstlers als professionellen Literaten zeichnen und feiert seine Kurzprosa als hochmoderne Meisterwerke. Berichtet Christian Schröder, aber leider sind solche einordnenden und bewertenden Passagen die Ausnahme in dieser Kritik. Vielmehr gefällt sich der Tagesspiegel-Kritiker in der zeilenlangen Nacherzählung des Walser-Lebens. Trotzdem sticht uns natürlich eine Lücke ins Auge. Walser neigt zu Alkoholexzessen. In Berlin ist er öfter betrunken aus der Rolle gefallen. Er hat Liaisons, aber keine längere Liebesbeziehung. Bernowski mutmaßt, dass er eine homosexuelle Affäre gehabt haben könnte. Belegen lässt sich das nicht. Hoffentlich wurde da nichts weggelassen, weil dürfte denn Robert Walser schwul sein bei den lieben Deutschen, denken wir an dieser Stelle und verlassen die Biografie in Buchform und wenden uns lieber einer in der Tageskulturpolitik zu. Eine junge Frau sorgt nämlich für Aufregung in Venedig. Seit der Ernennung von Beatrice Venezi als Leiterin des Theaters befindet sich La Fenice in Aufruhr, berichtet Dominik Straub in der Frankfurter Rundschau und präzisiert, dass das Theater inklusive des gesamten Orchesters sich gegen die neue Maestra stelle. Tatsächlich fehlen in ihrer künstlerischen Laufbahn, abgesehen von einer Zusammenarbeit mit dem Orchester der Mailänder Scala, bisher die ganz großen Theaterhäuser und Orchester, erläutert Straub in der FR, der in der 35-Jährigen trotzdem eine politische Besetzung sieht und eine klare Nähe zur italienischen Ministerpräsidentin herstellt. Politische Gemeinsamkeiten und Marotten gibt es in der Tat zuhauf. Während Meloni nicht als Ministerpräsidentin, sondern als Ministerpräsident angesprochen werden will, möchte Venezi nicht als Dirigentin, sondern als Dirigent bezeichnet werden. Und wie Meloni vertritt Venezi bei Themen wie Kultur, Identität und Erziehung konservative Standpunkte. Unter anderem sprach sich Venezi auch schon gegen Genderquoten aus. Vermutet wird also, dass die Ministerpräsident dann auch von der neuen Besetzung begeistert ist. Ihre kulturpolitische Sicht hat Meloni der Opposition bereits mit den folgenden Worten erklärt. In all den Jahren, in denen ihr an der Macht gewesen seid, habt ihr euch in der Kulturpolitik alles unter den Nagel gerissen. Jetzt sind wir dran.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.